Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und den besten 7 des Monats April, einer Liste ausgewählt von einer 30-köpfigen Jury und 2 der Jurorinnen und Juroren und Experten der Kinder- und Jugendliteratur aus Köln sind heute hier zu Gast im Studio, nämlich Thomas Linden, Literaturkritiker und Kurator, und Maria Linzmann, Professorin an der Universität zu Köln und Kuratorin für das Bilder- und Künstlerbuch im Gutenberg-Museum in Mainz. Was dürfen Sie heute erwarten, verehrte Hörerinnen und Hörer? Jedenfalls jede Menge Tiere. Hasen und Wölfe, Bienen, Ameisen und Hirschkäfer, Maushund, Pinguin und Elefant, einen Malfisch und definitiv kein Seepferdchen. Aber wir haben auch noch andere Themen, und zwar die Geschichte eines Hauses, die Geschichte eines etwas anderen Jungen in den 50er Jahren in einem Dorf. Und Schreck, lass nach, das kann ja nur aus Schweden kommen, jede Menge Nackte und das auch noch im Bilderbuch. Aber mit dem Sachbuch wollen wir beginnen, und zwar mit den Tieren Biene, Ameise, Hirschkäfer. Die findet man nämlich in der kleinen Waldfibel von Linda Wolfsgruber. Ein wunderschön gemachtes Buch über den Wald mit vielen Bildern und kurzen, überschaubaren Sachtexten, aber auch Gedichten und Rezepten. Thomas Linden, wie genau hat die bekannte und man muss ja schon auch sagen, wirklich vielfach preisgekrönte Südtiroler Künstlerin Linda Wolfsgruber denn das Buch aufgebaut?
Also das ist ja eine Fibel und Fibeln sind bebilderte Lesebücher. Und was man dazu sagen muss, die werden ja meistens für Grundschüler geschrieben. Sie hat kein wissenschaftliches Kompendium geschrieben und gemalt und gestaltet, wobei wir auf die Gestaltung vielleicht nochmal eingehen müssten, sondern die Fibel geht in die Breite. Das heißt, sie untersucht den Wald von den Tieren über die Bestimmung der Bäume, der Pflanzen, des Bodens. Das alles wird kurz angesprochen. Und dann geht es gleich auf der nächsten Seite wieder zu einem anderen Thema. Das heißt, das Buch ist bis oben hin voll mit wunderbaren Bildern und Informationen. Aber es ist nicht so, dass es systematisch in die Tiefe gehen würde. Das soll es auch nicht. Es soll anregen und man soll sich darin verlieren und man soll sich darin verlieben, sodass man dann selbst weiterforscht.
Dem entnehme ich, dass die Kombination, von der ich sprach, also Sachtexte, Bilder, Gedichte und Rezepte, dass das funktioniert, Ihrer Meinung nach.
Ja, das funktioniert, weil es Lust auf den Wald macht, weil es Lust darauf macht, zu schauen, wie heißt dieser Baum, wo gehört dieses Blatt hin, dass es auch mal Lust macht, einen Himbeersirup herzustellen oder halbgefrorenes. Man kann die Fibel so richtig mit sich führen. Und so ist sie auch gemacht, klein im Format, stabil. Das ist so etwas, mit dem man in den Wald geht und dann anfängt, die ersten Bestimmungen zu machen.
Jetzt haben Sie eben schon von der Gestaltung gesprochen. Es gibt ja so eine Besonderheit in diesem Buch und den Hauptpart, kann man sagen, nehmen ja doch die Bäume ein.
Den Hauptpart nehmen die Bäume ein, das ist richtig. Aber ich denke, das ist auch notwendig. Also die Bäume sind das Herzstück und um die Bäume herum ranken sich dann Themen wie die Bienen. Ja, und wichtig ist mir noch zu sagen, dass das Buch von Linda Wolfsgruber gezeichnet und geschrieben ist, die Texte, aber dass es von Christiane Dunkel-Koberg gestaltet ist. Und ich war erstaunt, wie gut es ihr gelingt, auf dem relativ kleinen Format so viel Raum zu lassen, dass man sehr schön die Zeichnungen sehen kann, die bunten Darstellungen der Blätter zum Beispiel oder der Insekten. Das ist wirklich sehr gut gelungen.
Christiane Dunkel-Koberg hat das Buch gestaltet, das haben Sie gerade gesagt, und hebt das Buch natürlich auch absolut heraus mit Titelprägung, mit Holzanmutung auf dem Cover, in der Farbgebung und was innen drin ja so besonders ist, ist, dass sie da noch mit Pergamentpapier gearbeitet hat. Die kleine Waldfibel, bezaubernd in der Knappheit der Erklärung, der Präzision im Detail und natürlich in der poetischen Malerei von Linda Wolfsgruber im Kunstanstifter Verlag, 144 Seiten. Bleiben wir draußen, gehen wir aber jetzt zum Sommerhaus am See. Das klingt nach einer Feriengeschichte, ist es aber nicht. Es ist die Geschichte des Alexanderhauses nahe Berlin. 100 Jahre und 4 Familien hat dieses Haus erlebt, Maria Linsmann. Vielleicht ganz kurz zum Autor. Thomas Harding ist britischer Journalist und Autor. Er schreibt für The Guardian und The Sunday Times unter anderem. Er war ein Verwandter des jüdisch-britischen Kaufmanns Hans Alexander, der 1936 Deutschland verlassen musste, 1945 aber als britischer Offizier zurückkehrte und unter anderem damit beauftragt war, Nazis ausfindig zu machen. So entdeckte er zum Beispiel Rudolf Höss und ließ ihn verhaften. 2015 erschien die Geschichte um das Haus des Urgroßvaters Alfred Alexander, das Sommerhaus am See, das sogenannte Alexanderhaus. Jetzt ist die Geschichte als umfangreiches, 48 Seiten umfassendes, textreduziertes Bilderbuch entstanden mit den Bildern der mittlerweile nicht nur in Großbritannien angesehenen deutschen Künstlerin Britta Teckentrup. Zuerst vielleicht zu den Fakten, aber dann vor allem zur Gestaltung des Buches und zu den Bildern. Worum geht's in dieser Geschichte? Wie ist das aufgebaut?
Thomas Harding erzählt also die Geschichte des Hauses anhand seiner Bewohner. Und damit erzählt er auch ein ganzes Stück deutscher Geschichte über den Zweiten Weltkrieg, der Vertreibung und eine Familie, die erste Familie, die des Urgroßvaters, wurde eben vertrieben. Und dann zog ein deutscher Komponist dort ein, der im Krieg einem Paar, die Frau Halbjüdin, Unterschlupf gewährte dort. Und nach dem Krieg wurde das Haus verkauft an einen Mann, der bekanntermaßen für die Stasi spioniert hat. Damit erzählt Harding anhand dieses Hauses eben auch sehr viel über die deutsche Geschichte. Und ganz eindrucksvoll begleitet wird das Ganze eben von den wunderbaren Illustrationen von Britta Teckentrup, der es gelingt, in ihren Bildern auch die jeweilige Stimmung der Zeit unheimlich gut einzufangen. Wir haben eben sehr heitere, sonnendurchflutete Sommerbilder, wo die Familien im Garten sitzen und die Kinder schwimmen und draußen spielen. Und demgegenüber stehen sehr dunkle, bedrohliche Bilder aus dem Krieg, wo man sieht, wie Bombenflieger über das Haus hinwegfliegen.
Sie arbeitet ja oft mit gedeckten Farben und manches wirkt so ein bisschen getupft, manches wirkt auch wie übereinander gelagert.
Sowas geht am Computer natürlich relativ einfach, weil man da in verschiedenen Schichten übereinander arbeiten legen kann.
Für welches Alter würden Sie dieses Buch empfehlen?
Ich würde denken, ab Grundschulalter.
Also ab 8 vielleicht?
Genau, so 3., 4. Schuljahr.
Sommerhaus am See, das Bilderbuch, so der Titel, das Bilderbuch, weil es sich abgrenzt damit zum Roman, der erschienen ist, von Thomas Harding und Britta Teckentrup, 48 Seiten, erschienen bei Jacobi und Stewart. Vom See zum Fisch. Aber das hier ist kein normaler Fisch, so viel schon mal vorab. Der als Prinz P oder Prinz Porno bekannte deutsche Rapper Friedrich Kautz, ein engagierter Künstler, zweifacher Vater, hat sich eine Kindergeschichte ausgedacht. Der Illustrator Tim Köhler, in der einschlägigen Bilderbuchszene bisher nicht so bekannt, hat die Bilder geliefert. Es ist ein Querformat auf dem Cover, das in Brauntönen daherkommt. Da sieht man so ein paar kleine Fische, die offensichtlich vor einem riesigen Kopf und einem Riesenauge, was ganz weit aufgerissen ist, davonschwimmen. All das eher so ein bisschen geheimnisvoll. Und dann gibt es aber einen pinkfarbenen Aufkleber mit dem Vermerk »Eine gute Nachtgeschichte«. Thomas Linden, was für eine Geschichte ist das jetzt mit dem Malfisch?
Ja, das ist eine Geschichte von der Erschaffung der Welt, aber in einer sehr launischen Version erzählt aus der Perspektive eines Walfischs, sozusagen des Urgroßvaters aller Walfische, der so groß war, dass er zum Beispiel ein Stück von Grönland abgebissen hat und es im Pazifik wieder erbrochen hat und daraus wurde dann Hawaii. Schon Gigantomanie. Zumal der Walfisch auf ein noch größeres Geschöpf trifft, einen Dinosaurier, der sich seinen Schwanz an einem Vulkan verbrannt hat. Und die beiden lernen sich kennen, befreunden sich und der Dinosaurier hilft dem Walfisch, sich zurechtzufinden in den Meeren.
Wie wird denn jetzt aus dem Walfisch der Malfisch? Denn der Malfisch, so ist ja der Titel des Buches.
Der Dinosaurier gibt dem Walfisch den Tipp, dass er doch mit Blau, dass er doch Markierungen im Meer anbringen sollte, mit blauer Farbe, weil das die Lieblingsfarbe des Walfischs ist, so dass er sich zurechtfinden kann. Das heißt, dass die Meere ihr Blau durch den Fisch bekommen, aber nicht nur die Meere, sondern auch die Flüsse. Der Walfisch zwängt sich über Land bis zu den Quellen. Die Quellen sind aber klar. Denn irgendwann hat er auch keine Lust mehr, alles blau zu malen. Das geht einem, wie Friedrich Kautz sagt, man will ja nicht jeden Tag Schokolade essen. Das heißt, man will auch nicht jeden Tag mit Blau die Meere anpinseln.
Der Illustrator, wie hat er diese Geschichte von der Erschaffung der Welt und der Färbung der Meere und Ozeane umgesetzt?
Die beiden Tiere sind so groß, dass man im Grunde immer nur Teile von ihnen sieht. Das sind sehr kühne Perspektiven, die da gewählt sind, sehr effektvoll. Man kommt schon auch auf seine Kosten, indem man auch viele kleine Fische noch sieht, die um die großen herumschwirren. Das ist mit der Feder gemacht, mit sehr viel Schraffur, farblich sehr fein zurückgefahren, Braun-Grautöne, die aber in sich sehr farbig sind und deshalb dann auch, weil es so zurückgenommen ist, das Blau unerhört wirken lassen.
Der Malfisch, eine ungewöhnliche Gute-Nacht-Geschichte von Friedrich Kautz alias Prinz Pi und Tim Köhler, der die Bilder geliefert hat, 32 Seiten, erschienen bei der Büchergilde Gutenberg. Nun wissen viele von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass man die Bücher der Büchergilde nur erwerben kann, wenn man Mitglied ist, da es sich nicht um einen Verlag, sondern eine Genossenschaft handelt. Und darum gehen Sie bitte auf die Webseite der Büchergilde. Dort erfahren Sie, wie Sie dennoch dieses Bilderbuch kaufen können. Bleiben wir bei den Tieren, bleiben wir auch bei den Gute-Nacht-Geschichten, besuchen wir eine Hasenfamilie, wohnhaft in der Stadt. Wahrscheinlich ist es eine französische, so wie das Buch aus dem Französischen übersetzt ist. Die Autorin Myriam Ouessart will mit einem Klischee aufräumen. Hasen sind lieb und Wölfe sind böse und außerdem sind die Wölfe die größte Bedrohung in der Hasenwelt. Und so finden wir uns wieder in einem Kinderzimmer. Der kleine Hase wird gerade ins Bett gebracht und fragt plötzlich die Mutter, bist du sicher, dass der Wolf nicht kommt? Und die Mutter ist ganz sicher und bietet auf wiederholtes Nachfragen gute Argumente, die das Hasenkind nicht akzeptieren will. Der Wolf kommt nicht, so der Titel des Bilderbuchs von Myriam Ouessart. Illustriert hat Ronan Bardel, auch er Franzose und bekannt für seine Bilderbuch- und Comiczeichnungen, von denen ein paar auch in deutschen Verlagen zu finden sind. Nun zur Geschichte, Maria Linsmann.
Mutter bringt den kleinen Hasen ins Bett und er fragt immer wieder, kommt der Wolf wirklich nicht? Und die Mutter nimmt natürlich an, wie wir alle, dass der kleine Hase Angst vor dem Wolf hat und deswegen fragt. Und sie findet jede Menge Begründungen, warum der Wolf nicht kommen kann, dass der Weg viel zu weit ist. Er zum Beispiel nicht weiß, wo sie wohnen und was man machen wird, wenn er wirklich klopft. Und versucht so den kleinen Hasen zu beruhigen, der aber keine Ruhe gibt und immer weiter fragt. Und der Clou, die Auflösung der Geschichte ist, dass es dann klopft und wir wissen alles, ist der Wolf. Und er steht vor der Tür und hat ein Geschenk für den kleinen Hasen gebracht, der am nächsten Tag Geburtstag hat und gratuliert ihm herzlich. Und jetzt wissen wir auch, warum der kleine Hase so beunruhigt war. Weil er eben befürchtet hat, dass der Wolf nicht rechtzeitig mit seinem Geschenk kommen würde. Also das ganze Buch beruht eben auf dem Missverständnis, dass wir vor dem Wolf, dass man meint, man muss vor dem Wolf immer Angst haben. Und hier wird eben gezeigt, was sich aus dieser Meinung, dass man sehr vorschnell meint, zu wissen, worum es einem Kind geht, was sich daraus entwickeln kann.
Nun habe ich mich gefragt, ich habe mir die Bilder angeschaut und dann sehe ich die Mutter, die im Kinderzimmer aufräumt, die Gardinen zuzieht und so weiter. Und ich sehe dieses kleine Hasenkind im Bett und ich sehe eigentlich ein ängstliches Hasenkind. Und dann habe ich mich gefragt, weil dieses Buch ist ab 4 Jahre empfohlen, kann man das als Kind wirklich verstehen, diesen Witz, der da drin liegt, dieses, was ich vorhin gesagt habe, aufräumen mit einem Klischee?
Ich weiß nicht, ob man als Kind, als Vierjähriges versteht, dass mit einem Klischee aufgeräumt wird. Aber es ist in jedem Fall auch für kleine Kinder eine schöne, unterhaltsame Geschichte. Die kleinen Kinder freuen sich, dass der Wolf kommt und ein Geschenk bringt.
Das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich sehe ja ein verängstigtes Kind die ganze Zeit und dann kommt plötzlich der Wolf und ist eine positive Überraschung. Kann man das wirklich verstehen, wenn man 4, 5 oder 6 ist?
Ich glaube, man freut sich einfach, dass diese Geschichte ein gutes Ende hat. Das verstehen natürlich auch kleine Kinder. Es hat ja in dem Sinne ein Happy End. Der Wolf kommt und frisst nicht, sondern bringt ein Geschenk, was ja eine schöne Auflösung ist. Und bei guten Bilderbüchern ist es ja immer so, dass sie auf verschiedenen Ebenen funktionieren, dass sie für den erwachsenen Vorleser anders funktionieren als für das Kind. Und das ist auch in diesem Buch so, meiner Meinung nach, etwas, was ein gutes Bilderbuch immer auszeichnet.
Was ist denn jetzt das Gute an der Illustration?
dass es eine sehr schöne, zarte, feine, treffende Illustration ist, die wirklich die Charaktere auch lebendig werden lässt. Wie Sie sagen, wir sehen da, der kleine Hase hat Angst und die Mutter hat sowas beruhigend, freundlich Zugewandtes in dem Gesichtsausdruck. Und wir sehen, wie glücklich der kleine Hase ist zum Schluss, als er endlich sein Geschenk bekommt und sieht, dass das Ganze zu einem glücklichen Ausgang findet.
Naja, ich bleibe so ein bisschen skeptisch zurück, ob die Geschichte wirklich so funktioniert. Der Wolf kommt nicht, von Myriam Ouessat und Ronan Bardel, 32 Seiten, erschienen im Gerstenberg Verlag. Und weiter geht's mit dieser tierischen Liste. Der nächste Titel heißt Seepferdchen sind ausverkauft. Eine Geschichte über einen sehr beschäftigten Vater, der versucht, seinen Sohn bei Laune zu halten. Eine Geschichte, die sich wohl die beiden Künstlerinnen Katja Germann und Constanze Spengler zusammen ausgedacht haben. Beide sind bekannte Illustratorinnen. Die Bilder in diesem Buch stammen allerdings von Katja Germann. Ein Vater, ein Sohn, ein Zooladen, was passiert?
Auch da haben wir eine Situation, wie wir sie alle kennen. Nicht nur, dass die Kinder immer nachfragen, sondern in diesem Fall auch, dass man selber gerne in Ruhe arbeiten will und deswegen, ohne genau hinzuhören, irgendwelche Zugeständnisse macht. Das ist, glaube ich, eine Situation, die sehr viele Eltern kennen. In diesem Fall, im Fall gibt der Vater, damit er Ruhe hat, sagt er dem Sohn, du kannst dir ein Tier kaufen gehen in der Zoohandlung. Was zur Folge hat, dass der Sohn nicht nur ein Tier, sondern um dieses Tier zu beschäftigen und die Folgen, die das Tier im Haus angerichtet hat, zu minimieren, einen ganzen Zoo anschleppt.
Welche Tiere hat er alle gekauft?
Einen Elefanten, einen Seehund, einen Hund.
Was können wir denn zur Illustration sagen? Katja Germann ist ja bekannt, hat ja auch schon viele Preise gewonnen, hat viele wunderschöne Bilderbücher uns schon mit eigenen Geschichten und auch mit fremden Geschichten überlassen. Was ist hier Besonderes?
Ihr gelingt es auch hier wunderbar, Typen zu entwerfen. Der Vater, der leicht chaotisch mit langem Bart und leicht wirr im Kopf wirkt, überfordert auch. Und dazu dieser quirlige kleine Junge mit den lustigen Tieren. Und sie schafft sehr witzige Bildkompositionen, wenn zum Beispiel der kleine Junge mit dem Seehund auf einem Karren aus dem Tiergeschäft nach Hause gezogen kommt und die anderen Tiere diesen Zug begleiten.
Seepferdchen sind ausverkauft. Ein Bilderbuch über einen, das darf man glaube ich sagen, verpeilten Vater und einen fantasievollen Sohn, der sich auf jeden Fall zu beschäftigen weiß, zumindest wenn er Vaters Portemonnaie hat. 48 Seiten erschienen im Moritz Verlag. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen, Thomas Linden, und zwar zur fundamentalen Unterschiedlichkeit aller Menschen im Detail. Ein Buch aus Schweden, eine Journalistin und Bloggerin, Annika Leone, hat die Geschichte geschrieben. Bettina Johansen hat illustriert. Auf dem Cover schon viel Haut, drei Nackte von hinten, der Titel Überall Popos. Worum geht's?
Es geht um ein Kind, das mit seinen Eltern ins Schwimmbad geht. Das ist ein Mädchen und sie landet mit der Mutter in der Umkleide und sieht all die Nackten, die alle so unterschiedlich sind. Kleine Popos, große Popos, kleine Brüste, große Brüste. Das ist interessant und wundert sie und macht neugierig.
Und es gibt auch noch einen Vater, dem ein kleines Missgeschick passiert. So viel kann man auch noch sagen. Und die Tochter wird ihn retten, nachdem er ins Wasser gesprungen ist. Maria Linzmann, wie freizügig ist das Ganze illustriert? Ist das was Besonderes für unseren deutschen Markt?
Wir wissen ja, dass mit diesem Thema wir Deutschen uns schwer tun. Und ich finde, dass es eigentlich recht treffend illustriert ist. Man sieht eben diese unterschiedlichen Körperformen, ohne dass es irgendwie anzüglich wird. Es wird relativ sachlich vorgeführt, dass es kleine Popos, große Popos gibt. Ein Thema, was ja Kinder sowieso brennend interessiert. Und ich denke, es führt damit die Vielfalt unserer körperlichen Erscheinung vor. Und damit wird sehr entspannt umgegangen, was mir eigentlich auch gut gefallen hat.
Ja, die Körper sind auch so freundlich gezeichnet. Die sind zwar überzeichnet, aber das Ganze hat so was Positives und Lustiges.
Genau, damit eben auch ein Plädoyer für Vielfalt und einen möglichst verkrampften Umgang mit dem eigenen Körper.
Aus Schweden, Überall Popos, von Annika Leone und Bettina Johansen, 32 Seiten, erschienen bei Klett Kinderbuch. Die Kleinen haben wir heute ausgiebig versorgt, jetzt aber zu den Großen. Milchgesicht von Christian Duda, der uns zuerst mit Bilderbuchgeschichten begegnete, dann mit Kinderromanen und nun ein Roman bei Bels und Gelberg ab 16 Jahren. Wir gehen nach Österreich in ein Dorf in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts und begegnen wem, Thomas Linden?
Ja, wir begegnen dem Bruder von Christian Dudas Großmutter. Christian Duda hat die ersten 4,5 Jahre bei der Großmutter gelebt. Und wenn ihm dort etwas hingefallen ist, wenn etwas zerbrochen ist, hat die Großmutter zu ihm gesagt, klaub es wieder zusammen. Und er hat es das so verstanden, er hat das Glauben als Glauben verstanden, so dass er sich vorstellen sollte, die Dinge wären wieder ganz. Und dieses Bild ist so etwas wie die Poetik dieses Romans, der entstanden ist aus ein paar Informationen, die er aus den Briefen der Großmutter zusammengestellt hat. Und es gibt ganz viel, was er zu diesem Bruder, zur Biografie dieses Bruders, des Sepp, erfunden hat. Aber, wie ich finde, sehr glaubwürdig erfunden hat.
Aber dieser Bruder hatte ja eine Besonderheit.
Der Bruder hatte eine Krankheit. Er ist, naja, der Bruder ist ein intelligenter Junge gewesen, der von der Familie aussortiert wurde, bei einer alleinstehenden Frau lebte, weil die Eltern sich nicht um ihn kümmern konnten. Und in so eine Art Symbiose mit dieser Frau gerät und zum Außenseiter im Dorf wird und ein Leben lang Außenseiter ist und später sogar eine Lobotomie erleiden muss.
Was ist das?
Das ist eine Gehirnoperation.
Also er kommt eigentlich in eine psychiatrische Anstalt sogar, weil er so anders ist als alle, dass man ihn für nicht normal hält.
Ja, und dann operiert man ihn und dann ist er sozusagen nur noch ein Schatten seiner selbst.
Es geht also ums Anderssein und wie man damals auch mit solchen Menschen umging. Es geht auch um Armut sicherlich in einem ganz kleinen Dorf. Es geht um Rituale, um Traditionen, um Kindheit. Wie hat denn Duda die Geschichte erzählt, sowohl formal als auch vom Ton her, dass man sagt, die ist ab 16?
Ja, man hat den Eindruck, Christian Duda verschweigt nichts. Also nach 3 Seiten geht es um Missbrauch, dann geht es um die Menstruation, es geht um Vergewaltigung, es geht um Sexualität und dann geht es um Gewalt, die auch in einigen Szenen explizit geschildert wird.
Und wie würden Sie den Ton beschreiben?
Sein Erzählton hat mich an Erich Hackel erinnert, der ja auch aus Biografien Romane herstellt. Aber bei Hackel ist es so, dass er sehr zurückgenommen schreibt. Duda ist überspitzter, ironischer, noch psychologischer.
Christian Duda, Milchgesicht, 158 Seiten, erschienen ist der Roman bei Bels und Gelberg ab 16 Jahre. Das war's schon wieder. Das waren die besten 7 des Monats April. Ganz herzlichen Dank an die Jury, besonders an Thomas Linden und Maria Linzmann. Und zum Abschluss möchte ich doch noch eins der Gedichte aus der kleinen Waldfibel vorlesen, und zwar von Erich Kästner, Die Wälder schweigen. Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder, man sieht es nicht, man liest es nur im Blatt. Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder, man zählt die Tage und man zählt die Gelder, man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt. Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen, die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch. Man träumt von Äckern und von Pferdeställen, man träumt von grünen Teichen und Forellen und möchte in die Stille zu Besuch. Man flieht aus den Büros und den Fabriken, wohin ist gleich, die Erde ist ja rund. Dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken, wo Spinnen seidene Strümpfe stricken, wird man gesund. Die Seele wird vom Pflaster treten krumm. Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele um. Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. Ein Gedicht von Erich Kästner und nächste Woche hören Sie an dieser Stelle den Berliner Schriftsteller Michael Sieben. Jetzt folgt Forschung aktuell. Bleiben Sie gesund. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.